Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eindringliche Worte hat Kanzler Merz heute an die Junge Union gerichtet. Auf deren Deutschlandtag im baden-württembergischen Rust bekräftigte der CDU-Chef, er werde dem Koalitionsentwurf zur Rentenreform im Bundestag zustimmen. Darin vorgesehen ist unter anderem, das Rentenniveau bei 48% des Nettoeinkommens zu halten bis 2031. Die Junge Union lehnt den Entwurf ab und droht ihm nicht zuzustimmen, wegen möglicher hoher Folgekosten für die jüngeren Generationen.
In den letzten Jahren war der Deutschlandtag der Jungen Union für Friedrich Merz ein Heimspiel. Doch heute ist es anders. Das geplante Rentenpaket der Bundesregierung wollen sie nicht mittragen, fordern den Kanzler auf, nachzubessern. Der lehnt ab und ruft die Junge Union stattdessen zur Mitarbeit auf.
Nehmt an dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht, indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein.
Viel Applaus bekommt der Kanzler für seinen Auftritt nicht. Wie kritisch die Junge Union mit Merz ins Gericht geht, zeigen zahlreiche Nachfragen im Anschluss an die Rede.
Können Sie es mit Blick auf Ihre Glaubwürdigkeit ganz persönlich mit sich vereinbaren, dieses Rentenpaket, wie es jetzt im Entwurf vorliegt, so zu verabschieden?
Merz geht inhaltlich auf Konfrontation, kritisiert den Ansatz der Jungen Union.
Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Trotz eines versöhnlichen Händedrucks am Ende, die inhaltlichen Gräben bleiben tief. Die Jungen in der Union drohen weiter mit einer Blockade im Bundestag.
Die Frage ist ja, ob die Bundesregierung eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Und die gibt es gerade nicht und deswegen hat sich daran auch nicht viel geändert.
Dass der Bundeskanzler jetzt als Kanzler, der das ja auch im Kabinett schon beschlossen hat, diese Haltung hier vertritt, das ist vielleicht nicht unbedingt im Sinne der Jungen Union, aber es ist nachvollziehbar. Aber genauso nachvollziehbar ist es auch, dass wir jetzt im Parlament darüber sprechen, dass wir noch Veränderungen am Gesetzesentwurf erarbeiten und dass wir hier zu einer guten Lösung kommen.
Der Druck auf den Kanzler ist heute noch mal gewachsen, sich beim Thema Rente etwas einfallen zu lassen, um alle Generationen ins Boot zu holen.
Torben Lehning in Rust. Beim Thema Rente kommen Kanzler und Junge Union also nicht zusammen. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen den beiden?
Das Verhältnis vom Bundeskanzler zu seiner Parteijugend hat hier in Rust auf jeden Fall Schaden genommen. Das hat man gesehen an den enttäuschten Gesichtern der Delegierten hier in Rust und auch an dem nur spärlichen Applaus nach der Rede des Bundeskanzlers. Die Junge Union ist enttäuscht, dass der eigene Bundeskanzler, dass die eigenen Kabinettsmitglieder von CDU, CSU nicht so viel rausgeholt haben beim Thema Rente, wie man sich das erhofft hatte. Und noch enttäuschter ist man wohl darüber, dass der Bundeskanzler auch keinen weiteren Kompromissvorschlag gebracht hat zum Deutschlandtag der Jungen Union. Und man hatte gedacht, da müsste der Kanzler weiter auf die junge Gruppe und die Junge Union zugehen. Das ist ausgeblieben und so bleibt der Konflikt vorerst ungelöst.
Wie kann es denn beim Thema Rente jetzt weitergehen?
Das ist derzeit schwer abzusehen. Auch die SPD hat heute noch einmal Pflöcke eingeschlagen. Finanzminister Klingbeil sagte, das Rentenpaket müsse so verabschiedet werden, wie es im Kabinett geeint worden sei. Die Junge Union hat immer wieder bekräftigt, dass sie eine Sperrminorität habe und dass sie die Hand nicht heben wolle für ein Rentenpaket, das so aussieht, wie es derzeit aussieht. Und der Bundeskanzler sowie die Fraktionsvorsitzenden der Koalition, die haben jetzt noch einiges an Arbeit vor sich, um das zu retten, was zu retten ist.
Dankeschön, Torben Lehning in Rust. US-Präsident Trump hatte im Frühjahr Sonderzölle von mindestens 10% auf Importe verhängt, um die eigene Wirtschaft zu stärken. Aber dadurch wurden viele Waren in den USA teurer, vor allem Lebensmittel. Deshalb macht Trump jetzt einen Rückzieher und streicht die Sonderabgaben auf viele landwirtschaftliche Erzeugnisse, zum Beispiel Rindfleisch, Kaffee, Bananen und Tomaten. Wie wollen die Staaten die Erderwärmung begrenzen? Darüber wird seit 5 Tagen bei der Weltklimakonferenz in Brasilien verhandelt, bislang ohne konkrete Ergebnisse. 6 weitere Tage stehen noch bevor. In der Konferenzstadt Belém sind heute Zehntausende Klimaschützer und Indigene auf der Straße. Sie fordern von den Verhandlern mehr Anstrengungen, etwa für einen besseren Schutz des Amazonas-Regenwaldes.
Es ist die Zeichnung seines Volkes, seine Identität. Tataxikrin ist über 1000 Kilometer gereist, um weltweit gehört zu werden. Auf der Demonstration für das Klima in Belém. 30 Grad schon am Morgen, in 50 Jahren, sagen Klimaforscher, könnte die Stadt unbewohnbar sein. Die Weltklimakonferenz im Amazonas sei ihr Moment, sagt Tatak. Zum ersten Mal bei einer Klimakonferenz nehmen wir Indigene uns den Raum und sprechen für uns selbst. Wir wollen der Welt zeigen, es gibt uns. Und nur mit unserem Wissen können wir den Klimawandel stoppen. Die Flüsse in seiner Heimat, so Tatak, seien durch Schwermetalle aus einem Bergbau verseucht. Goldgräber und Landräuber bedrohen das Leben der Indigenen und dazu kommen die Dürren durch die Erderwärmung, die sie nicht verursacht haben. Fast täglich wird in Belém protestiert. Das war bei den Konferenzen der vergangenen 3 Jahre nicht möglich, da diese in autoritären Ländern stattfanden. Eine Blockade des COP-Geländes gestern beendet der Präsident der Konferenz durch Dialog. Sie wollen gehört werden und Brasiliens Regierung will sie hören. Mitsprache ist eine Forderung, Handeln die andere. Den Eindruck, die Industriestaaten stellen sich nicht ihrer Verantwortung, teilt auch der indigene Philosoph Krenak. Die USA sind nicht gekommen, Europa interessiert sich nicht. Es sind die sozialen Bewegungen der Welt, die aktiv sind. Vielleicht können sie einen Wandel bringen, der mehr Hoffnung macht. Die nächsten Proteste sind bereits angekündigt, jetzt da die Verhandlungen bei der Konferenz in die entscheidende Phase gehen. Worten sollen jetzt konsequente Entscheidungen folgen. Die Indigenen fordern den Ausstieg aus fossilen Energien und sie verlangen finanzielle Unterstützung, um den Regenwald zu schützen, den sie für die Welt erhalten wollen.
Bei der Weltklimakonferenz liegt in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf China. Das Land ist verantwortlich für gut 1/3 der weltweiten CO2-Emissionen. Zugleich investiert Peking massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien. Kritiker werfen der chinesischen Regierung allerdings vor, es gehe ihr dabei nicht in erster Linie um den Klimaschutz, sondern vor allem um wirtschaftliche Erfolge.
Tausende Spiegel reflektieren Sonnenstrahlen in der Wüste Gobi auf diesen Turm. Das leistungsstärkste Solarthermiekraftwerk der Welt, so Staatsangaben. Der Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken hat sich in China zwischen 2022 und 2024 verdreifacht. Im September hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi bei einem Klimagipfel der UN angekündigt, die Treibhausgasemissionen bis 2035 um 7-10% gegenüber dem Höchstwert zu reduzieren. Experten halten das für zu gering. Das Land setzt weiter massiv auf Kohle, baut sogar Kapazitäten aus. China ist der größte CO2-Emittent der Welt, der Ausstoß aber steigt seit Monaten schon nicht mehr an. Momentan machen alle erneuerbaren Energien ca. 37% der Stromerzeugung aus, Kohle immer noch mehr als die Hälfte. China forciert den Export von E-Autos, Batterien und Solarzellen. Der Greentech-Sektor macht rund 1/4 des Wirtschaftswachstums aus. Jede 2. Solarzelle geht ins Ausland, staatlich geförderte Massenware. Einer der größten Importeure weltweit ist dieses Jahr Pakistan. Ein Beispiel grüner Transformation in einem Entwicklungsland.
Chinas Produktion in Solarzellen, aber auch in anderen grünen Technologien hat dazu geführt, dass die Preise zwischen 60-90% gesunken sind. Das macht es natürlich sehr viel attraktiver für Länder, diese auszubauen und hat auch die Energiewendepläne in vielen Ländern beeinflusst.
Klimaschutz ist für China ein Geschäftsmodell. Damit geht aber nicht automatisch einher, dass es bei der Weltklimakonferenz die Führungsrolle übernimmt.
Hierzulande geht es wohl mit der Energiewende nicht so schnell voran, wie von Politikern und Umweltschützern erhofft. Ein Grund dafür, es fehlen Fachkräfte. Häufig lässt sich schon für die Planung neuer Projekte kein qualifiziertes Personal finden. In der Folge gerät auch die Umsetzung ins Stocken und wenn es dann losgehen kann, gibt es oft nicht genug Handwerker.
Was für ein Schraubenzieher? Schlitzschraubenzieher. Noch ein paar Handgriffe, dann ist die Wärmepumpe installiert. Rechtzeitig. Aber nur, weil der Chef im hessischen Hainburg selbst mit anpackt. Seine Arbeit im Büro muss warten.
Wir sind ja auch ständig auf der Suche nach neuen Fachpersonal, ja. Aber was wir häufig merken, ist eben, dass das fehlt oder dass die Leute, die das noch lernen, dann aber auch anstreben, ins Büro zu gehen und gar nicht mehr mit uns hier auf der Baustelle stehen.
Der Personalmangel bremst nicht nur Betriebe aus, sondern auch das Fernziel, die Klimaneutralität Deutschlands bis 2045. Denn die einzelnen Schritte der Klimawirtschaft greifen ineinander. Fast überall fehlen Fachkräfte, besonders bei Planung, Bau und Entsorgung, hier rot dargestellt. Stockt es an einer Stelle, dann werden auch die anderen Bereiche ausgebremst.
Es gibt gar nicht genügend Menschen, die qualifiziert sind, um im Handwerk und in technischen anderen Berufen oder in der Industrie diese riesige, wichtige Umgestaltung in den nächsten 10, 20 Jahren hinzukriegen.
Die Branche fordert Anreize durch die Politik.
Macht das Handwerk attraktiver. Ja, bessere Tarifverträge oder ja. Förderung für Jungmeister oder Förderung für Gesellen.
Laut einer Prognosstudie der Deutschen Industrie- und Handelskammer fehlen bundesweit bis 2030 knapp 500.000 Fachkräfte im Bereich der erneuerbaren Energien. Viele Experten hoffen deshalb, dass künstliche Intelligenz einen Teil davon auffangen kann.
Um gegen Kriminalität vorzugehen, kontrolliert die Bundespolizei an diesem Wochenende verstärkt an Bahnhöfen. Das betrifft bundesweit rund 40 Bahnhöfe, vor allem in Großstädten wie Berlin oder hier Hannover. Bundesinnenminister Dobrindt begründete die Kontrollen mit der gestiegenen Gewaltkriminalität. Deshalb solle es perspektivisch auch mehr Videoüberwachung geben und Sicherheitskräfte sollten Taser einsetzen dürfen. Nicht nur auf Kontrollen müssen sich Fahrgäste der Bahn einstellen, auch auf Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten wie hier in Köln. Dort ist der Hauptbahnhof gerade tagelang gesperrt. Von solchen Baustellen dürfte es 2026 noch mehr geben, sagte die Chefin der Deutschen Bahn Palla der Süddeutschen Zeitung. 26.000 Baustellen seien es in diesem Jahr bundesweit. Für das kommende rechne sie mit 2.000 mehr. Die Bahnanlagen alterten schneller als angenommen. Entspannt sieht anders aus. Bundestrainer Nagelsmann hat zwar gestern einen 2:0-Sieg der DFB-Elf in Luxemburg erlebt, aber es war ein sehr mühsamer Erfolg gegen den 97. der Weltrangliste. Immerhin, jetzt fehlt nur noch ein Punkt für die direkte WM-Qualifikation.
Am Nachmittag die Abreise aus Luxemburg. Es geht nach Leipzig zum letzten WM-Quali-Spiel, Montag gegen die Slowakei. Aber der gestrige Abend gibt durchaus zu denken. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, bisweilen schockgefrustet. Denn eine hochmotivierte Luxemburger Mannschaft, mutig, bissig und griffig, lässt die DFB-Elf von einer Verlegenheit in die nächste taumeln. Eine desolate erste Halbzeit, einfachste Dinge misslingen, über weite Strecken WM untauglich. Instabil. Und deshalb gibt es vielleicht zur Pause nicht den verdienten Anpfiff.
Am Ende habe ich schon das Gefühl, dass die Mannschaft das gerade nicht verträgt, wenn man super draufhaut, ehrlich gesagt. Das habe ich auch so angekündigt, dass ich nicht laut werde und auch im Inhalt bleibe. Und wir versuchen, das Spiel inhaltlich zu gewinnen.
Mehr Inhalte in der zweiten Halbzeit. Mehr Kontrolle, mehr Tempo, bisweilen gute Einzelaktionen. Leroy Sané über rechts und sein Pass passt exakt. Sicher verwertet von Nick Woltemade, sein zweites Länderspieltor, 49. Minute. 20 Minuten später hat das glücklichere Team den Pflichtsieg unter Dach und Fach. Sané hilft bei der Vorbereitung, Riedle Baku hat den Blick für Nick, Nick Woltemade mit dem Doppelpack und knackig zusammengefasst.
Schlussendlich haben wir das nicht gut gespielt, wissen wir, aber wir haben gewonnen und ich glaube, das steht dann heute erstmal an erster Stelle.
Ein Dankeschön an den Doppeltorschützen. Aber sie werden sich steigern müssen im entscheidenden Spiel gegen die Slowakei, in dem ein Unentschieden allerdings reichen würde, um sich direkt für die WM zu qualifizieren.
Damit kommen wir jetzt zum Blick auf die Lottozahlen. 6, 9, 12, 13, 32, 39, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 16. November.
Unter Tiefdruckeinfluss und in kühlere Luft erwartet uns morgen meist trübes und teilweise nasses Wetter. Im Norden fällt heute Nacht weiter Regen, sonst gibt's ein paar Schauer. Bis zum Morgen bildet sich regional Nebel. Am Tag regnet es im Norden und Westen gebietsweise. Von der See kommt zeitweise die Sonne hervor, auch vom Saarland bis zur Lausitz recht freundlich und meist trocken. In Baden-Württemberg und im südlichen Bayern wird es später wieder nass. Im Westen heute Nacht um 10, im hohen Norden dagegen nur um 0 Grad. In der Nordhälfte morgen oft nur einstellige Werte, sonst noch recht milde 10 bis 15 Grad. Montag fällt im Süden oft Regen, der im Bergland in Schnee übergeht, sonst bei Sonne und Wolken gelegentlich Regen oder Graupelschauer, zum Teil windig. In den folgenden Tagen wird es noch etwas kälter, aber an dem unbeständigen Wetter ändert sich wenig.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Julia Niharika-Senn geht es um Donald Trumps Weigerung, Akten zur Epstein-Affäre zu veröffentlichen. Nun bricht er deshalb mit einer prominenten Unterstützerin. Und Flatrate für Kultur, wie eine App mehr Menschen ins Theater bringen will. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.